Ja, Mystik und Widerstand, Teil 2. Orte mystischer Erfahrung. Die mystische Ekstase bedeutet Entdeckung der Begrenzung des Geistes und Überschreiten der vorgegebenen Grenzen. Dass ich blind war, weiß ich erst im neuen Sehen. Und dass ich in einem Gefängnis hockte, wird erst klar, wenn seine Tür sich öffnet. Nicht das Selbst wird überstiegen und verlassen, wohl aber das erstarrte, im Gefängnis eingeschlafene Ich. Das ist ein Zitat aus Dorothee Sölle, Mystik und Widerstand, das Buch, an das ich die Predigtreihe anlehne. Ja, als Einleitung ist ja heute Teil 2 der Reihe Mystik und Widerstand. Heute Wege und Orte mystischer Erfahrung. Ich möchte zum Beginn nochmal aufgreifen, was in Teil 1 am vergangenen Sonntag im Gespräch war. Das gibt es auch bald zum Nachhören auf unserer Website. Teil 1 ging es um die Frage, was ist denn Mystik? Die Frage berührt das Zitat, das ich eben vorgelesen habe, sehr stark. Ne? Es geht darum, irgendwie wahrzunehmen, in welchem Gefängnis ich eingeschlafen bin, du eingeschlafen bist, oder in dem wir sitzen, und eben um das Verlassen dieses Gefängnisses. Es geht um die Erfahrung des Einsseins mit allem. Und zwar mit wirklich allem. Auch mit Gott. Und darum, dass das nicht nur für mich gilt, und nicht nur für dich gilt, sondern auch für alles um dich her. Das ist Gegenstand der Mystik. Es geht um eine Annäherung an einen Gott, der unverfügbar ist und gleichzeitig sich offenbart. Und um die Wege eben dem Gott, der so ist, nachzuspüren. Ja, es geht um Gotteserfahrungen, um das, was Menschen im Glauben eigentlich bejagen, was sie für wahr halten, quasi auf eine Basis der Erfahrung zu stellen, auf eine tiefe Empfindung zu stellen, die trägt. Nicht nur ein Glaubenssatz, den ich bejahe, sondern eine tiefe Erfahrung, die mich davon überzeugt sein lässt. Und es geht darum, also die Schöpfung, um der Schöpfung willen wahrzunehmen. Das Leben um des Lebens willen zu leben. Konkret an einem Beispiel, ein ähnliches brachte ich letzte Woche schon. Warum blüht die Rose? Warum? Nicht damit Menschen sie verkaufen können, auch nicht damit Menschen Parfüm draus machen können, sondern sie blüht, um zu sein. So wie der Mensch da ist, um da zu sein. Alle anderen da sind, um da zu sein. Und das hat Konsequenzen. Also diese Weltauffassung, dieses Verständnis hat Konsequenzen und ich finde es sehr positiv. Okay, so wie zum letzten Sonntag. Steigen wir ein. Wege mystischer Erfahrungen. Mal ein paar erste Überlegungen. Das Mystik jetzt kein rein christliches Phänomen ist, das habe ich ja auch letzte Woche schon angesprochen. Und dass es eine breite Grundlage gibt im Christentum und im Judentum, habe ich auch angesprochen. Ich greife dazu mal zwei Beispiele raus, die ich für sehr hilfreich erachte bei der Suche, bei der grundsätzlichen Suche nach wegen mystischer Erfahrungen. Zuerst mal ein Blick auf Mose. Mose ist ja ein Mann, von dem berichtet wird, wie er so das Volk Israel aus Ägypten geführt hat. Ein Mann, von dem erzählt wird, was er nicht alles für krasse Erfahrungen mit Gott gemacht hat. Da denke ich an die Plagen, die über Ägypten gekommen sind, dieser Durchzug durch ein sich teilendes Meer, was die Bibel Gott zuschreibt, und ganz viel mehr. Und irgendwann steht er mit dem Volk in der Wüste, mit dem er ausgezogen ist, und beschließt ein Zelt, das Zelt der Begegnung, aufzustellen. Und da heißt es, der Herr sprach zu Mose Auge in Auge, wie ein Mensch mit einem anderen. Und doch scheint es irgendwie nicht zu reichen. Mose soll das Volk in ein verheißenes Land führen, und Mose hat einige Bitten, offensichtlich, weil ihm die Knie sehr schnottern. Und eine davon lautet, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Das klingt eigentlich wie ein Paradox, weil er ja kurz zuvor wird noch berichtet, dass er mit Gott wie mit einem Menschen, mit einem anderen gesprochen hat. Und es ist auch ein Paradox. Und ja, kommt genau das zum Tragen, was letzte Woche schon kurz Thema war, als es um die Sprache ging in der Mystik. Manches lässt sich nur symbolisch zum Ausdruck bringen. Worte beschreiben, was dahinter liegend ist. Und so geht es auch, dass diese eigentlich widersprüchlichen Aussagen nebeneinander stehen, ohne widersprüchlich zu sein. Beide Aussagen ringen irgendwie darum, auszudrücken, was sich eigentlich nicht so richtig in Worte fassen lässt oder nur sehr schwer. Was tut Mose? Mose bittet also darum, dass Gott ihm seine Herrlichkeit zeigen möge. Und sagt, siehe, Gott sagt zu ihm, siehe, da ist ein Platz bei mir, stelle dich da auf den Felsen. Wenn nun meine Herrlichkeit vorüberzieht, will ich dich in den Felsspalt stellen und meine Hand über dich halten, solange ich vorüberziehe. Dann werde ich meine Hand wegziehen und du wirst hinter mir hersehen. Mein Angesicht aber wird nicht zu sehen sein. Und so passiert es dann auch. Jetzt können wir kurz überlegen, warum erzähle ich diese Geschichte? Gott hätte ja auch gut sagen können, lieber Mose, was soll ich denn noch alles machen? Du hast doch jetzt schon auf der Reise erlebt. Reicht das nicht? Das muss doch auch mal genug sein. Macht man aber nicht. Es ist okay, dass Menschen Gottes Nähe suchen. Wieder und wieder. Und Gott scheint auch sehr okay damit zu sein, dass das so ist. Und was passiert? Er schenkt sich Mose, nachdem er gefragt hat. Weil, und das halte ich für sehr wichtig, ein Weg durch die Wüste, und Gott hat mir heute sehr sagt, anknüpfen ist eben nicht einfach machbar, bloß weil es schon einmal oder schon 100-mal im Leben Gottes Erfahrungen gab. Und es scheint für Gott auch sehr in Ordnung zu sein. Ich gehe mal noch ein Stück weiter. Vielleicht will Gott gar nicht nur der sein, der einmal erlebt wurde und dessen Erzählungen dann ausreichen müssen. Vielleicht schenkt sich Gott ja sogar sehr gerne. Das würde jedenfalls ganz gut zu dem Gott passen, der auf die Frage, wie sein Name lautet, sagt, ich bin da. Gott schenkt sich. Ein anderer, der Apostel Paulus, beschreibt eine Einsicht, die ebenso prägend ist für die mystische Erfahrung. Der sagt im 1. Korintherbrief, 13. Kapitel, folgendes: Denn jetzt sehen wir alles in einem Spiegel, in rätselhafter Gestalt, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist mein Erkennen Stückwerk, dann aber werde ich ganz erkennen, wie ich auch ganz erkannt worden bin. Es ist die Einsicht, dass noch nicht alles klar ist, die hier spricht. Dass in Bezug auf Gott und die Welt alles, was uns so gibt, noch nicht alles ganz durchsichtig ist für uns. Das ist eine Einsicht der Demut. Eine Einsicht, die klar hat, dass wir angewiesen sind auf Gott. Gott gehört uns nicht. Beides. Gott schenkt sich und Gott gehört uns nicht, sind Grundlage und auch Kriterium mystischer Suche und auch mystischer Erfahrung. Am Anfang mystischer Suche steht ein Vertrauen. Das Vertrauen, das Gott sich schenkt oder wenigstens der Versuch, dieses Vertrauen und die Einsicht, dass ich mich gerade etwas annähere, was ich nicht gepachtet habe. Und gleichzeitig sind diese beiden Einsichten auch das, was wahre von falscher Mystik unterscheiden hilft. Mystische Erfahrung ist demütig genug zu wissen, dass das, was mir geschehen ist, ein Geschenk und damit unverfügbar ist. Es ist unverfügbar, mir und allen anderen auch. Und das hat Konsequenzen, diese Einsicht. So viel mal zur ersten Überlegung aus einer christlichen Perspektive. Wir gehen dann einen Schritt weiter. Ein Weg mystischer Erfahrung. Es gibt ganz verschiedene Wege mystischer Erfahrung. In aller Regel sind die so in Stufen gegliedert. Ein typisches Stufenmodell, was so oder leicht variierend irgendwie immer bei verschiedenen Mystikern Gegend lautet Su, manchmal auch mit anderen Begriffen, aber im Wesentlichen Reinigung, Erleuchtung, Einigung. Ein Stufenmodell. Ich versuche euch ja die Mystik ein bisschen schmackhaft zu machen. Falls ihr also mal anfangt, euch da ein bisschen einzulesen, ne? Es gibt sehr viele bekannte, Hildegard von Bingen, Teresa von Avila, Meister Eckhart, alles typische MystikerInnen. Meistens hangeln die sich an so einem Schema lang, das inhaltlich ungefähr so aufgestellt ist. Reinigung, Erleuchtung, Einung. Das hat seine Vorzüge, hat aber definitiv auch seine Nachteile. Mit der Reinigung zu beginnen heißt ja, dass zuerst im Fokus steht, es ist etwas unrein. Und da lässt sich ganz gut anknüpfen wahrscheinlich, wenn man jetzt unrein nicht nur als dreckig sieht, sondern als da ist etwas nicht in Ordnung. Da gibt es sicher viele Punkte bei jedem im eigenen Leben, wo es sich gut anknüpfen lässt. Gleichzeitig möchte ich heute lieber mal einen Blick auf einen anderen Weg mystischer Erfahrung konzentrieren, der eben anders beginnt. Weil für mich zu oft der Mensch zuerst als schlecht hingestellt wurde. Okay, wie kann ein mystischer Weg dann aussehen, sodass es sich auch leicht im Alltag daran anknüpfen lässt, ist ebenfalls ein Dreischritt. Und ich orientiere mich dabei ein Stück an Sölle, der lautet Staunen, Loslassen und Widerstehen. Staunen, Loslassen, Widerstehen. Staunen. So, das Staunen im ersten Schritt setzt eben nicht bei dem an, was erstmal nicht in Ordnung ist, was irgendwie schmutzig ist, unrein oder was auch immer. So wie auch in biblischer Tradition das und siehe, es war sehr gut, vor dem sogenannten Sündenfall kommt. Ja, Staunen, worüber denn? Ich muss dabei an einen Ausflug denken, den ich vor einer Weile mit meiner Tochter gemacht habe. Es sind uns da einige Katzen begegnet. Und ich weiß es deshalb noch, weil wir uns jeder dieser Katzen sehr, sehr ausgiebig gewidmet haben. Die wurden bestaunt, gestreichelt, verfolgt, weil das Staunen kein Halten kannte. Wissenschaft kann mittlerweile sehr, sehr vieles erklären. Vieles hat er durch seinen Reiz für Erwachsene verloren. Das ist, als wäre etwas, bloß weil klar ist, wie es funktioniert, weniger bestaunenswert. Das Phänomen, das findet sich übergreifend. Nur stimmt das? Nichts ist selbstverständlich. Gar nichts. Nichts ist selbstverständlich. Die Frage, wie was funktioniert, ändert ja nichts an der erstaunlichen Tatsache, dass es da ist, anstatt nicht da zu sein. Dass ich morgens meine Augen aufschlagen kann und irgendwie zu Bewusstsein komme, ist erstaunlich. Dass ich Nahrung in mich reinstopfen kann und dann Kraft für den Tag kriege, ist erstaunlich. Dass ich mit Menschen sprechen kann, Gedanken wälzen kann, lieben kann, Wut und Zorn empfinden kann, ist erstaunlich. Es ist nicht selbstverständlich. Nichts ist selbstverständlich. Das ist eine Frage mystischen Bewusstseins und es ist eine Frage der Wahrnehmung, die sich ganz einfach schärfen lässt. Ich halte mal eine Kidneybohnen hoch, die habe ich gerade aus meiner Tasche gezaubert, eine getrocknete. Die habe ich nicht einstecken, weil ich so gerne Bohnen esse. Die trage ich seit ein paar Wochen schon in meiner Tasche. 10 Stück im rechten. Abends sind die meisten davon in der linken Hosentasche. Immer wenn ich Dankbarkeit oder Staunen über vermeintlich Selbstverständliches empfinde, wandert einer von der rechten in die linke Hosentasche. Am Abend lasse ich dann einen Tagrevue passieren. Guck mal, was war denn heute? Eigentlich nicht selbstverständlich. Was hat mich verwundert oder erstaunt? Ich lerne wieder staunen über scheinbar Selbstverständliches. Das ist ein ganz alltägliches Gotteslob, da spreche ich kein Gebet. Es ist aber trotzdem das die Erfahrung, dass mir Güte vorausgeht in allem, was ich mache. Das ist so ein kurzes Innehalten im Alltag, irgendwie das Wunder in den Blick kriegen. Nicht das Große, Pompöse, das, was jeder von uns finden kann. Und es ist irgendwie auch ein Herausreißen aus den Mühlen des alltäglichen Abarbeitens von irgendwelchen Pflichten. Hin zu einem Bewusstsein für das Wunder des Lebens an sich. Am Anfang ein Staunen. Ja, was bringt es denn zum Staunen? Ich lass mal einen Moment. Loslassen. Fast nahtlos verläuft der Übergang vom Staunen zum Loslassen. Was passiert denn, wenn ich beginne, wieder zu staunen? Ich nehme wahr, was wirklich ist. Das nur als eine kleine Randbemerkung, das ist die Phase, mit der die meisten MystikerInnen eigentlich beginnen. Ja, was passiert? Je stärker die Wahrnehmung also des selbst, vermeintlich Selbstverständlichen ist, desto deutlicher wird auch, wie banal häufig ist, was Menschen wichtig ist. Ich greife hier nochmal das Bild auf, von dem ich vorhin schon gesprochen habe. Hier werden die Mauern des Gefängnisses, in dem ich sitze, in dem du sitzt, sichtbar und Türen gehen auf. Beim Loslassen öffnen sich Türen, die vorher gar nicht sichtbar waren. Und das Loslassen beginnt mit eigentlich ziemlich einfachen Fragen, und die möchte ich euch jetzt auch kurz stellen. Teil dieses Gottesdienstes ist ja auch ein Sündenbekenntnis. Damit tun sich Menschen verständlicherweise heute oft sehr schwer. Deswegen ein kurzes Wort dazu, worum geht es da, wenn das irgendwie in unserem Gottesdienst auftaucht. Um ein vor Gott bringen dessen, was im Persönlichen nicht im Reinen ist. Und es beginnt erstmal mit Hinschauen. Und die folgenden Fragen sollen genau dazu dienen, zumindest ein Stück weit, soweit es halt geht in so einer kurzen Zeit. Deshalb werde ich auch mal einige Minuten Stille lassen, nachdem ich es vorgelesen habe, für ein persönliches Hinschauen und auch für ein persönliches Gebet, wenn es euch danach ist. Fragen lauten: Warum tue ich, was ich tue? Was lasse ich nicht an mich heran? Was wünsche ich mir wirklich? Und was nehme ich wahr? sehr kurze Zeit für so schwere Fragen. Es ist ein Anfang, Gott läuft ja nicht weg. Je stärker das Staunen wird und je stärker das Loslassen, desto mehr klärt sich der Blick für das, was wirklich ist. Und je klarer der Blick für das, was wirklich ist, desto stärker stellt sich der Schmerz ein. Gerade deshalb, weil dieser Weg der Mystik ansetzt bei dem, was eigentlich gut ist. Ein Schmerz über die Gottesferne stellt sich ein, über meine eigene und wahrscheinlich auch einen Blick auf andere Menschen. Es stellt sich ein Schmerz ein, darüber, wie die Welt eigentlich aussehen könnte und wie sie aussieht. Das gehört zu dieser Stufe. Widerstehen. Ja, wie lässt sich weitergehen nach diesem Blick ins Dunkel? Es ist ein ungewöhnlicher Schritt, der jetzt als letztes folgt. Es ist die Vereinigung mit Gott, ein Weg der Einheit. Ich erkläre es. Gott, der christliche Gott, ist der mitleidende Gott. Auch der mitleidende Gott. Wie Gott in Jesus mitgelitten hat, am Zwangsverhalten von seinen Mitmenschen, so wie Gott schon immer mitgelitten hat, mit all dem, was ist und was irgendwie geknechtet wurde, steht da im Vordergrund. Dass Gott der Schöpfer des Existierenden ist, steht am Anfang dieses Weges der Mystik. Gott als der Schöpfer des Existierenden. Am Ende dieses Weges steht, dass Gott der ist, der es auch erhält. Der verantwortlich ist für die Schöpfung in ihrem Erhalt. Gott ist ein Gott, der erhält. Und Gott ist ein Gott, der mit uns und durch uns erhält. Gott erhält mit uns und durch uns. Das bedeutet eins sein in diesem mystischen Verständnis. Was heißt widerstehen? Widerstehen heißt an dieser Stelle, sich aufzurichten gegen Todbringendes, gegen das, was zerstört, was Menschen kaputt macht. Aufzustehen gegen Dinge, die um Gottes Willen einfach so nicht sein dürfen und auch nicht so bleiben dürfen. Und im Kleinen oder im Großen genau damit anfangen. Auch wenn sonst überhaupt niemand mitmacht. Und das gehört essentiell dazu, dabei Kraft schöpfend aus eben diesem gewachsenen Vertrauen, dass es Gott selber ist, der die Hand hebt, wenn du die Hand hebst. Dass es Gott selber ist, der agiert, wenn du agierst. Dass es Gott selber ist, der protestiert, wenn du protestierst. Ein Ort für diese mystische Erfahrung lässt sich überhaupt nicht nennen. Oder anders, eigentlich lässt sich jeder Ort für diese mystische Erfahrung nennen. Es ist nämlich eine Mystik, die sich nicht um sich selber dreht. Das sage ich deshalb, weil mit MystikerInnen oft ein Versenken verbunden wird. Ein tiefes In sich gehen, ein Streben nach Vereinigung mit Gott, was dann aber keine Außenwirkung hat. So ist Mystik aber nicht. Es ist eine Mystik, die sich nicht um sich selber dreht. Es ist eine Mystik, die Kraft gibt zu dem, was ich unter Nachfolge Jesu verstehe. Sei es im Protest gegen ein Wirtschaftssystem, das Menschen zu Marionetten macht, sei es im Protest gegen irgendwelche Hassreden oder im Eintreten für ein Familienbild, das nicht männerdominiert ist oder im Kaufen von gebrauchten Sachen, obwohl es preislich überhaupt keinen Sinn ergibt und sich alle dafür auslachen und aber weiß, das ist eigentlich richtig. Ja. Oder sei es die Bereitschaft, Kontakt zu pflegen mit Menschen, mit denen sich eigentlich keinen Kontakt pflegen lässt, weil Gespräch eigentlich nicht mehr möglich ist, weil Fronten so verhärtet sind, dass es eigentlich nicht mehr geht. Es ist der die Schöpfung erhaltende Gott, der mit jedem von uns ist, durch jeden von uns ist. Widerstehen heißt, die Dinge, die uns umgeben, anschauen, wie Gott sie anschaut. Nämlich ihren Wert darin erkennen, dass es sie gibt, nicht in ihrem Zweck. Den Wert in ihren Dingen erkennen darin, dass es sie gibt, nicht in ihrem Zweck. Und der Gott, der dann in die Welt blickt und den Menschen um euch her begegnet, ist der, von dem am Ende der Bibel folgendermaßen die Rede ist, und damit möchte ich mal abschließen. Und wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und ihr geglaubt. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott, und Gott bleibt in ihm.